Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Diesen Themen.
Unsicherheitsfaktor, die aktuellen Corona-Apps und ihre Schwachstellen. Kommunikationsproblem, die Warnung an Kontaktpersonen bleibt die Achillesferse der Pandemie-Apps. Corona-Drossel, was die Reduzierung des Internetdatenverkehrs gebracht hat. Und das digitale Logbuch, Blauzahns Krönung.
Klar ist für uns, dass die Nachverfolgung von Kontaktpersonen wichtig ist, um die Ausbreitung dieses Virus zu verhindern. Und dafür sucht die Bundesregierung einen technisch machbaren und politisch umsetzbaren Weg.
Ja, das sagte der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, Hanno Kautz, am Mittwoch auf der Bundespressekonferenz. Smartphone-Apps sollen beim Nachverfolgen der Kontakte von Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, helfen. Und sie sollen auch die Abfrage von Testergebnissen einfacher machen. Doch in Sachen Datensicherheit und Datenschutz gibt es da wohl noch erheblichen Nachholbedarf, Peter Welchering.
Ja, das ist wohl so. Das hat zum Beispiel die Covid-19-App der Deutschen Telekom, die in Zusammenarbeit mit BS-Software aufgelegt haben, ganz deutlich gezeigt. Getestete auf das Coronavirus, die sollen ja mit dieser App schneller an ihr Testergebnis kommen. Das heißt, die erhalten nach dem Test, nach dem Abstrich der Erfolges, einen QR-Code. Und den scannen sie mit ihrem Smartphone ein und können so später dann das Testergebnis abfragen. Nun hat allerdings ein Zertifikatefehler zu einer Datenpanne geführt. Also da ist offensichtlich mit der heißen Nadel gestrickt worden. Und mit der heißen Nadel gestrickt hatte übrigens auch Bundesgesundheitsminister Spahn. Jens Spahn forderte nämlich ein weitgehendes Mobilfunktracking der Bevölkerung, um Kontakte von Corona-Infizierten schneller nachverfolgen und die Menschen in Quarantäne bringen zu können. Damit konnte sich Jens Spahn zwar nicht durchsetzen, aber die Forderung nach digitalen Werkzeugen für die schnellere Nachverfolgung von Kontakten Infizierter, die gibt es nach wie vor. Und deshalb wurde das Konzept einer Plattform von mehr als 130 Mitgliedern aus Wissenschaft und Unternehmen, die sich etwas umständlich Pan-European Privacy Preserve and Proximity Tracing nennt, also abgekürzt PEPPT, auch als so eine Art Halsbringer in Pandemiezeiten gefeiert, ohne dass die Vor- und Nachteile, die Wirksamkeit und die Risiken dieser Technologie eben ausreichend diskutiert wurden.
Solche Konzepte zur Nachverfolgung von Kontakten von infizierten Menschen werden ja gerade von verschiedenen Gruppen entwickelt. Doch die Arbeit der von Ihnen schon genannten PEP-PT-Plattform ist in dieser Woche wohl am breitesten in den Medien dargestellt worden. Nicht zuletzt, weil auch die Bundeswehr sich hier an entsprechenden Feldtests beteiligt hat. Wie sehen also solche Kontaktkonzepte aus? Das haben wir zusammengestellt.
Es geht darum, dass man eine App herunterlädt, freiwillig herunterlädt und dass diese App dann ermöglicht, über eine Bluetooth-Applikation, also über bestimmte Strahlen und Wellen, zu merken, ob ein anderes Handy über eine längere Zeit in der Nähe seines eigenen Handys gewesen ist. Voraussetzung ist natürlich, dass diese Handys beide dann diese Applikation runtergeladen haben. Und das ermöglicht den Gesundheitsämtern später natürlich ein viel, viel schnelleres Erkennen von möglichen Kontaktpersonen.
So beschrieb Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Institutes, am Freitag in der Pressekonferenz zur Pandemielage jenes Tracing-Werkzeug, auf das die Politik so große Hoffnungen setzt. Denn zurzeit verfolgen die Gesundheitsämter die Kontakte eines Menschen, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde, mit Bleistift, Papier und dem Telefon. Sie wollen die Kontaktpersonen ja in Quarantäne bringen, um so die Infektionsketten zu unterbrechen. Doch die Gesundheitsämter sind mit dieser Aufgabe bisher ziemlich überfordert. Lothar Wieler:
Solange wir keinen Impfstoff haben, werden wir ja die Krankheit haben. Und solange wird eine große Last auf den Gesundheitsämtern ruhen. Die Gesundheitsämter müssen immer wieder Ausbrüche erkennen und niederschlagen. Und dafür ist jede Hilfe wichtig. Und die brauchen Menschen, sie brauchen digitale Tools. Und sie brauchen natürlich auch dann Testsysteme, um zu testen, ob Kontaktnachverfolgungen positiv sind oder negativ sind. Und das alles, was diese Arbeit beschleunigt, das alles rettet in Deutschland Menschenleben. Und das ist eins von vielen Werkzeugen. Und wir bauen immer mehr Werkzeuge auf, um die Gesundheitsämter zu unterstützen.
Diese digitalen Werkzeuge müssen aber ausreichend sicher konstruiert sein. Und sie sollen möglichst umfassend die Privatsphäre der Menschen schützen. Deshalb müssen die Codes, die die Smartphones austauschen, wenn Menschen in einer Entfernung von 1 bis 3 Meter zusammenkommen, gut verschlüsselt sein. Damit solch sensibler Code nicht so einfach einem bestimmten Handy zugeordnet werden kann, muss er in regelmäßigen Abständen gewechselt werden. Jedes Smartphone speichert also zwei Listen oder Tabellen mit Codes. Linus Neumann vom Chaos Computer Club erläutert die Methode in der Talksendung Markus Lanz mit stimmlicher Unterstützung des Moderators so.
Ich hätte also jetzt in meinem Handy nachher quasi zwei Tabellen. In der einen steht drin, diese Codes habe ich gesendet. In der anderen steht drin, diese Codes habe ich empfangen.
Bekommen. Mhm. Ja.
Bis dahin ist alles anonym.
Anonym, genau.
Und auch nur, und das ist sehr schön, auf den Geräten gespeichert.
In Singapur oder Südkorea werden diese Kontaktcode-Listen zusammen mit der Handy-Telefonnummer auf Server der Gesundheitsbehörden gespeichert. Das allerdings soll in Deutschland nicht passieren. Denn die Identität der Smartphone-Besitzer soll ja gerade nicht aufgedeckt werden. Linus Neumann.
Ich werde jetzt diagnostiziert als infizierte Person und hege nun den Wunsch, meine Kontakte der letzten Zeit zu alarmieren und sie zu warnen. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, wie viel der bisher gesammelten Anonymität gebe ich jetzt preis, um andere zu warnen.
Das Standardmodell sieht nun vor, die Listen mit den gesendeten und empfangenen Codes auf einen zentralen Server hochzuladen. Der soll dann an die Smartphones, die von einem infizierten Smartphone-Besitzer Codes empfangen haben, seine gesendeten Codes der vergangenen 2 oder 3 Wochen zusammen mit einer Warnmeldung verschicken. Dafür muss der Serverbetreiber allerdings die Adressen der Smartphones wissen, an die die Warnmeldung verschickt werden soll. Das darf auf keinen Fall die Telefonnummer sein. Hier soll mit einer verschlüsselten digitalen Adresse gearbeitet werden. Linus Neumann.
Das ist am Ende eine Hochrisikotechnologie, in der natürlich mein Handy Kontakte speichert, wen ich wann gesehen habe. Je nachdem, welche Daten noch mit dazugenommen werden, kann natürlich sofort eine Demaskierung dieser anonymen Daten stattfinden.
Deshalb sieht ein anderer Ansatz vor, dass die Liste mit den gesendeten Codes im Falle positiver Testergebnisse auf den Server hochgeladen wird. Alle Smartphones fragen diese Codes in regelmäßigen Intervallen ab und vergleichen sie mit den bei ihnen gespeicherten Codes. Kommt es zu einer Übereinstimmung, wissen die Smartphone-Besitzer, dass sie Kontakt hatten mit einem positiv getesteten.
Da tut sich also eine Menge auf dem Markt für Corona-Apps. Fangen wir mal an mit den Apps fürs Contact Tracing. Ist da schon eine App im Einsatz oder sind das bislang alles nur Technologiestudien, Peter?
Also wo es um reines Mobilfunktracking geht, da gibt es schon sehr viele Ansätze und das betreiben auch schon sehr viele Länder, von China über Südkorea und Singapur, ja, bis hin zu Israel. Israel, die ja bekanntlich ihren Inlandsgeheimdienst mit dem Kontakttracking und mit der Überwachung von Quarantänemaßnahmen beauftragt haben. Im Rahmen von Quarantänemaßnahmen setzen auch osteuropäische Länder schon Apps fürs Tracking ein, teilweise übrigens in Kombination mit Selfie-Apps. Also der in Quarantäne Befindliche muss dann ein Selfie von sich zu Hause machen und losschicken. Und die klassischen Hersteller von Tracking- und Spionagesoftware, die haben sich natürlich auch schon bei einigen Regierungen in Stellung und ins Geschäft gebracht, zum Beispiel in Österreich.
In Deutschland scheint ja das Handy-Tracking, wie von Gesundheitsminister Spahn gefordert, erst einmal vom Tisch zu sein. Ab wann können wir denn mit Tracing-Apps rechnen, die die Privatsphäre auch wirklich achten?
Oh, das wird schwierig, weil die PEPPT-Plattform, die geht zwar davon aus, dass eine App auf Basis ihres Technologieansatzes schon ab Mitte April einsatzbereit sein könnte, aber wie diese App dann mit der Privatsphäre umgeht, das müssen wir eben erst noch sehen. Denn das hängt vom gewählten Ansatz für die Warnmeldung und von der Generierung der Handy-IDs ab.
Ja, schauen wir uns diese Handy-IDs mal genauer an. Wo liegen da die Risiken?
Also zum einen ganz klar bei der Generierung. Diese Generierung, die muss so erfolgen, dass die wirklich komplett zufällig erzeugt werden, damit sie eben nicht allzu leicht rückrechenbar sind. Also sie müssen anonym sein, dürfen nicht nur pseudonym sein. Nun wollen aber einige Entwickler hier Ländercodes in die IDs einarbeiten, damit auch grenzüberschreitend, aber dennoch zielgerichtet pro Land gearbeitet werden kann. Und das ist ein Problem. Werden solche Ländercodes eingefügt, dann ist so eine ID leichter rückrechenbar, dann ist der Smartphone-Besitzer identifizierbar. Zum anderen dürfen die Listen mit den eigenen gesendeten Codes und die Listen mit den empfangenen Codes nicht zusammengeführt, gematcht oder ähnliches werden. Auch dadurch sind solche IDs rückrechenbar. Und wenn die im Fall einer Warnmeldung auf einen zentralen Server gespielt werden, dann müssen die nach erfolgter Warnmeldung dort sofort gelöscht werden, denn das ist eine hochriskante Datensammlung, aus der zum Beispiel Identitäten der positiv Getesteten dann auch wieder wunderbar zurückgerechnet werden können.
Ist denn der zentrale Server wirklich notwendig oder könnte er nicht auch vermieden werden?
Also rein theoretisch wäre auch sowas wie vermaschte Smartphones oder so denkbar. Aber sobald eine Bestätigungsstufe für eine Warnmeldung vorgesehen ist, klappt das wieder nicht so ohne weiteres. Denn es soll ja nicht jeder Scherzbold eine Sammlung von IDs hochladen und dann sagen können, guck mal, ich bin positiv getestet. Vielmehr muss dieses Testergebnis ja irgendwie zertifiziert werden. Zum Beispiel durch den Arzt oder durch das Gesundheitsamt. Zentrale Datenverarbeitung ist hier aber immer ein Risiko. Und hier kommt noch hinzu, dass einige Modelle ja einen Push-Token für die Benachrichtigung vorsehen. Also zusammen mit der Liste meiner gesendeten IDs lade ich auch eine Liste der empfangenen IDs hoch, damit die dahinter steckenden Smartphones benachrichtigt werden können. Und der Push-Token, der muss dann mit irgendeiner Art digitaler Adresse der zu benachrichtigenden Smartphones arbeiten. Und je nachdem, wie diese Adresse dann strukturell aussieht und ob der Push-Token mit den IDs zusammengebracht werden kann, lässt sich dadurch eben auch durchaus auf Identitäten zurückrechnen.
Wäre denn, Peter, etwas gewonnen, wenn die Smartphones von sich aus die auf dem Server hinterlegten IDs abfragen und mit den auf ihrem Smartphone gespeicherten vergleichen?
Ja, das bringt etwas, allerdings nur zum Teil, denn auch da müssen wieder einige Dinge beachtet werden. Auch in diesem Fall müssen nämlich die Verbindungen vom Smartphone zum Server geschützt sein. Die Speicherdauer der IDs, die wäre in einem solchen Fall etwas länger als bei der Push-Lösung, weil ja sichergestellt werden muss, dass die Smartphones mit ihren jeweiligen Abfrageintervallen auch wirklich alle an die IDs kommen können. Und da wären wir bei einem weiteren Punkt. Es muss auch sichergestellt sein, dass Standortdaten, wie die eben von Mobilfunkprovidern oder sozialen Netzwerken via Smartphone erhoben werden, dass die gerade nicht mit den IDs zusammengebracht werden. Und das Problem ist, wenn eine Behörde das will, dann macht sie das auch. Und ich sehe nicht, wie das aus rein technischer Sicht zu verhindern wäre.
Über die verschiedenen Corona-Apps und ihre Datenschutzprobleme berichtete Peter Welchering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Es wurde viel spekuliert mit Beginn der drastischen Corona-Maßnahmen. Wie wird wohl das Internet reagieren auf die bevorstehenden Veränderungen in den Nutzungsgewohnheiten? Welche Auswirkungen wird es haben, wenn Meetings nun statt in echt nur noch virtuell übers Netz stattfinden? Und was wird passieren, wenn sich Millionen von Penäler vormittags in Online-Kursen und nachmittags bis nachts auf Streaming-Plattformen oder Gaming-Portalen tummeln? Nach mehr als 2 Wochen Beobachtungszeit weiß man mehr. Zu den Leuten, die den Zustand des Internets ständig im Blick haben, gehört auch Gerhard Giese von Akamai Technologies, dessen Unternehmen auf die dezentrale Auslieferung von Mediendateien im Internet spezialisiert ist und ein sogenanntes Content Delivery Network betreibt. Ich habe ihn gestern danach gefragt, wie das Netz aus seiner Sicht auf den Boom bei Homeoffice-Anwendungen, Videokonferenzen und Videodownloads reagiert hat.
Also grundsätzlich erstmal den Umständen entsprechend wirklich gut. Natürlich haben wir kleinere Probleme gesehen, überall im Internet, auch als Endverbraucher, aber das Netz läuft an sich stabil.
Und wie stark ist das Netz jetzt zurzeit ausgelastet?
Der globale Internet-Traffic, den Akamai gesehen hat, ist in den letzten Monat um 30% gestiegen. Also wir haben eine Steigerung von Ende Februar zu Ende März 2020 von 30%. Das ist ein Zeitraum, in dem normalerweise eine Steigerung von 3% stattfindet.
Also deutlich mehr Traffic im Netz zu verzeichnen.
Wir haben auch einen neuen Peak-Rekord im März zu verzeichnen gehabt. Einen Peak, der tatsächlich 2-mal so hoch war wie der vergleichbare Peak im Jahr zuvor mit 167 Terabit pro Sekunde im Vergleich zu 82 Terabit in 2019 im März.
Welche Arten von Traffic sorgen dafür für diesen zusätzlichen Datenverkehr?
Also grundsätzlich haben wir eine Steigerung von allen Traffic-Arten gesehen, aber das Gros der Steigerung kommt von Streaming-Services und Videospiel-Downloads. Das ist einfach der Bereich, in dem die meisten Steigerungen, die wir 2020 im Februar bis März zu verzeichnen hatten, gesehen wurden.
Das heißt also, die Leute gucken mehr wahrscheinlich Filme übers Internet und spielen Spiele, die man auch über das Internet mit anderen zusammenspielen kann oder auch Downloads von Spielen. Zeigen sich denn in der Netzinfrastruktur Schwächen oder strukturelle Probleme und wenn ja, an welchen Stellen?
Also grundsätzlich verzeichnen wir eine hohe Stabilität im Internet. Es gibt aber ein paar Grundprobleme, die bekannt sind, die auch tatsächlich nichts Neues sind. Das eine ist die Überbuchung der sogenannten Middle Mile, dass wir einfach zwischen den Internetprovidern sozusagen in der Mitte des Internets schnell auch eine Überlastung sehen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir auch ein Problem haben im Bereich der Last Mile und einer Überlastung von Peering Points unter Umständen.
Peering Points, das müssen Sie erklären.
Peering Points sind die Verbindungspunkte zwischen Internetprovidern. Ein Internetprovider verbindet sich in Exchangen mit anderen Internetprovidern mit einer bestimmten Bandbreite, die er natürlich auch auf die eigenen Verbrauchsentscheidungen abstellt. Jetzt haben wir im Moment aber eine ungewöhnliche Form von Belastung. Wir haben plötzlich mehr Arbeiter, die von zu Hause arbeiten, also im Homeoffice. Das ändert natürlich die gesamte Belastungsstruktur.
Was kann man denn dagegen tun? Kann man jetzt im Moment etwas tun oder muss man abwarten und muss später mehr in die Infrastruktur hineinstecken? Was meinen Sie?
Also grundsätzlich werden ja schon einige Maßnahmen durchgesetzt. Beispielsweise das Problem der Middle Mile lässt sich am besten durch die Bündelung von Daten lösen. Das funktioniert zum Beispiel durch das Vorhalten von gecachten Inhalten möglichst nah am Endverbraucher. Diese Art von Caching kann man auch einfach verstärken, um dann dafür zu sorgen, dass weniger Traffic über die Middle Mile laufen muss. Was natürlich langfristig auch hilft, ist das konsequente Verwenden von Strategien wie Mobile First oder Responsive Web Design. Das sind Strategien, die dafür sorgen, dass immer nur die minimale Menge an Daten für die Erstellung oder für die Ansicht von Webseiten durch das Internet laufen müssen. Beispielsweise, indem man anstatt ständig die beste Bildqualität zu senden, ein dem Endgerät angepasstes Bild überträgt, was natürlich erheblich datensparsamer ist.
Sind aber keine Maßnahmen, die man jetzt sozusagen sofort als Maßnahme aktivieren kann?
Ich glaube auch gar nicht, dass das unbedingt notwendig ist. Denn im Moment ist das Internet tatsächlich, wie gesagt, den Umständen entsprechend stabil.
Wir kommen auf die Qualität gleich noch zu sprechen. Sie haben auch gesagt, dass man zum Beispiel oft auch dafür sorgen kann, dass die Daten gar nicht erst durchs Netz müssen, sondern dort, wo sie abgerufen werden, schon präsent sind. Das ist ja auch etwas, was zum Beispiel Delivery Networks wie ihres machen, nämlich dass sie zum Beispiel Streaming-Dateien auf der ganzen Welt verteilen, damit sie nicht ständig über einen großen Teich wandern müssen. Wie kommt es dann trotzdem, dass das nicht reicht?
Also zunächst erstmal nutzen nicht alle Streaming-Anbieter Content-Delivery-Netzwerke. Das heißt, es gibt immer auch mal wieder die Situation, dass ein Stream tatsächlich durch mehrere Netze hindurchgeleitet werden muss und dementsprechend natürlich auch eine hohe Bandbreite verbraucht. Wenn man jetzt noch dazu nimmt, dass wir jetzt hier unter Umständen von Streams reden, die eine Größe von 4K haben oder HD, dann ist das ein Rechenexempel. Stellen Sie sich einfach vor, ein 4K-Stream hat eine Größe von ca. 15 Megabit aufwärts. Das entspricht so grob einem Verbrauch von 7 Gigabyte pro Stunde. Wenn man jetzt die Menge der Datenübertragung dadurch reduziert, dass man zum Beispiel auf HD reduziert, sind es immer noch 4 bis 8 Megabit. Im Mittel also 2,7 Gig pro Stunde. Und hier hören Sie auch schon die Lösung des Problems. Wir haben ja jetzt gehört, dass die großen Anbieter sich freiwillig auch für eine Reduzierung ausgesprochen haben, eine Reduzierung der Qualität. Ich kann zwar nicht für andere Anbieter sprechen, aber ich persönlich halte diese Maßnahmen auch nach diesem Rechenexempel für absolut sinnvoll. Weil man kann durch diese Maßnahmen eine deutliche Reduzierung des Traffics erreichen.
Also bei den Videos kann man aktiv etwas tun, indem man tatsächlich die Bandbreite reduziert. Wie sieht es denn bei Spielen aus? Da kommt es ja zum Beispiel, wenn man Online-Multigamer-Spiele sich anguckt, darauf an, dass es alles sehr schnell geht mit sehr vielen Daten. Da ist dann oft nichts zu komprimieren. Was kann man da tun?
Also tatsächlich sind bei den meisten Online-Spielen die eigentlichen Übertragungen, also sprich die Menge von Daten, die übertragen werden, überschaubar. Sie haben schon recht, dass die Latenz eine große Wichtigkeit ist und vielleicht hat der ein oder andere Spieler im Moment da seine liebe Not, das weiß ich nicht. Was man auf jeden Fall reduzieren kann, ist zum Beispiel die Downloadgeschwindigkeit. Wir können Reduzierung der Geschwindigkeit ausführen, die dann Druck vom Netz nehmen. Das ist übrigens etwas, was Akamai im Moment auch macht, zumindest zu Stoßzeiten und in Gebieten, in denen der Bedarf zu Engpässen führen könnte.
Nun ist die Krise ja noch im vollen Gange, zum Beispiel in den USA. Das heißt, es ist auch für das Internet zu erwarten, dass der Traffic noch zunimmt. Gibt es denn noch aus Ihrer Sicht weiteren Handlungsbedarf, um die Infrastruktur zu schützen, einen verlässlichen Betrieb sicherzustellen oder ist alles in Butter, sind genügend Reserven da?
Also ich glaube, man kann sagen, alle Beteiligten erweitern derzeit ihre Kapazitäten. Daher sehe ich momentan keinen zusätzlichen Handlungsbedarf für die Infrastruktur. Alle Anbieter und Service-Provider beobachten die Lage. Notwendig ist jetzt mit Sicherheit eine besondere Vorsicht und Alarmbereitschaft. Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben.
Das war Gerhard Giese von Akamai Technologies über den aktuellen Zustand des Internets.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 29767.
Warst du das eben?
Ja.
Warum hast du nur einmal klingeln lassen?
Akku war leer. Ich sag dir, Dicker, hinter allem steckt die Akkuindustrie.
Darauf habe ich gewartet, Knacki. Hast du schon Stubenarrestkoller? Was hat die Akkuindustrie damit zu tun?
Wenn alle Bluetooth einschalten, sind ratzfatz die Akkus leer.
Tolle Verschwörungstheorie, Knacki.
Doch klar, leere Akkus musste laden und dahinter steckt die Braunkohleindustrie. Wenn große Stromverbraucher jetzt keinen Strom mehr verbrauchen, muss der doch irgendwo hin.
In unsere Handy-Akkus, Knacki. Jawohl, brauchst du einen Arzt? Hast du dein Handy sonst nie geladen?
Doch, aber wenn ich Bluetooth einschalten muss...
Wer sagt dir, dass du Bluetooth einschalten sollst? Mach doch sonst keinen vernünftigen...
Die Corona-App.
Hä?
Die Corona-App funzt nur mit Bluetooth. Darfst du nicht ausschalten, damit du...
Ja, damit du überwacht wirst und ständig laden musst. Du spinnst. Die App ist doch überwachungssicher. Fachleute jubeln doch gerade. Wollten die am liebsten schon gestern hin.
Würde ich ja auch machen, wenn sicher wäre, dass...
Die ist sicher. Es ist Open Source. Deine Daten liegen nur bei dir auf dem Handy und nur du erfährst, wenn du jemanden zu nah auf die Pelle rückst. Und nur dann liest du, dass du dich testen lassen sollst. Was willst du noch?
Was ich will, kein Bluetooth einschalten will ich.
Aber dann erfährst du nie, ob du zum Test musst.
Das erfahren Oma und Opa Offliner doch auch nie. Und alle die, die keinen Bock auf Bluetooth, leere Akkus und Datenrate haben, geht doch auch per SMS.
Seit wann findest du einen Simsen sicher?
SMS für alle, mit einem Termin zum Test für alle. Wann und wo?
Aber wenn du alle testest, kannst du doch keine Infektionskette verfolgen.
Du brauchst keine Kette, wenn du alle testest. Stell dir vor, Bruno kommt aus dem Knast und eine Warn-App warnt nur Leute vor Bruno, bei denen Bruno schon eingestiegen war. Dann hasste Brunos Schwur, aber der Einzige, der sich freut, ist...
Lass mich raten. King Bluetooth?
Nee, Bruno braucht nur gutes Wetter. Und wo kriegt er hin, wenn er es wissen will? Auf eine App oder aus dem Window?
Aus dem Window. Ob davor noch Gitter sind.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Nutzer von Facebook oder Twitter bekommen mehr Rechte. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Das Melden von Hasspostings in den sozialen Netzen soll leichter werden. Zugleich sollen sich Nutzer aber auch leichter wehren können, wenn sie sich zu Unrecht sanktioniert fühlen. Das sieht ein Entwurf mit Änderungen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, kurz NetzDG, vor, den das Bundeskabinett beschlossen hat. Jetzt muss der Bundestag noch zustimmen. Den neuen Gesetzesvorgaben nach müssen Anbieter wie Facebook und Twitter den Nutzern künftig für Beschwerden ein leicht bedienbares Meldeverfahren bereitstellen. Das gleiche gilt für ein sogenanntes Gegenvorstellungsverfahren, über das man einfacher Widerspruch gegen Löschungen oder abgelehnte Beschwerden einreichen kann. Bereits Mitte März hatte das Kabinett weitere Neuerungen im NetzDG auf den Weg gebracht.
Zoom steht weiter wegen Sicherheitslücken in der Kritik.
Die Corona-Krise hat der Videokonferenzsoftware Zoom einen globalen Boom beschert. Allerdings warnen Experten vermehrt vor massiven Sicherheits- und Datenschutzproblemen der Software. Schon mit einfachen Tricks ließen sich unter anderem aus Zoom-Chats heraus Programme auf Windows-Rechnern starten oder Zugriffsrechte ausweiten. Zudem werbe Zoom mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Videostreams, was aber gar nicht durchgängig gegeben sei.
Die Bundesregierung startet eine Aufklärungskampagne zum Mobilfunkausbau.
Die Bundesregierung will dabei den Kommunen Argumentationshilfen an die Hand geben, mit denen sie bei ihren Bürgern mehr Verständnis für den Bau neuer Mobilfunkinfrastruktur vor Ort erreichen können. Das geht aus einem gemeinsamen Schreiben hervor, das Verkehrsminister Andreas Scheuer und Umweltministerin Svenja Schulze an die Kommunen gerichtet haben. Ein Ziel der Kampagne ist es, der in Teilen der Bevölkerung schwelenden Angst vor der neuen Technik mit faktenbasierten Erklärungen zu begegnen.
Die Spielemesse Gamescom soll auf jeden Fall stattfinden.
Das hat der Veranstalter Kölnmesse gemeinsam mit dem Branchenverband Game mitgeteilt. Trotz der noch unabsehbaren Entwicklungen in der Corona-Pandemie soll die Gamescom zum bekannten Datum vom 25. bis 29. August dieses Jahres stattfinden, notfalls in rein digitaler Form. Eine Absage oder eine Verschiebung werde es nicht geben.
Xerox stoppt die feindliche Übernahme von HP.
Seit November 2019 hatte der Hersteller von Druckern und Kopierern Xerox seinem größeren Konkurrenten HP mehrfach Übernahmeangebote unterbreitet, zuletzt im Wert von mehr als 30 Milliarden US-Dollar. Der Verwaltungsrat von HP hatte eine solche feindliche Übernahme stets zurückgewiesen. Nun erklärte Xerox ganz offiziell, die Übernahmepläne aufzugeben. Begründet wurde das mit einer Marktschwäche als Folge der Coronavirus-Pandemie.
Google veröffentlicht Standortdaten gegen Covid-19.
Ein Schwimmbad, ein Supermarkt, ein großer Platz, eine Fußgängerzone. Google erfasst für seinen Kartendienst Maps, wann sich wie viele Smartphone-Nutzer, also Menschen, wo aufhalten. Solche Auslastungsdaten stellt Google nun im Kampf gegen das neuartige Coronavirus bereit. Google veröffentlicht Berichte, wie sich die Auslastung über die Zeit verändert hat. In sogenannten Community Mobility Reports werden die Daten aggregiert aufgeführt, also jeweils für zum Beispiel Parks, Einkaufszentren, Arbeitsorte oder Bus- und Bahnhaltestellen zusammengefasst.
Die Bundesagentur für Arbeit warnt vor Phishing-Mails.
Im Zuge der Corona-Pandemie sind verstärkt unseriöse E-Mails im Umlauf, mit denen Betrüger versuchen, unter Angabe eines falschen Absenders an persönliche Daten zu kommen. Aktuell warnt die Bundesagentur für Arbeit vor einem solchen Fall. Unter der Mailadresse kurzarbeitergeld@arbeitsagentur-service.de würden viele Unternehmen angeschrieben mit der Aufforderung, konkrete Angaben zur Person, zum Unternehmen und zu den Beschäftigten zu machen, um Kurzarbeitergeld zu erhalten. Arbeitgeber sollten auf keinen Fall auf die Mail antworten, sondern diese umgehend löschen.
Sternzeit, 4. April. Löwe und gelber Herrscher. Eines der besonders auffälligen Sternbilder ist der Löwe. Die imposante Figur beherrscht in den frühen Abendstunden das südliche Firmament. Regulus, der Hauptstern des Löwen, steht heute genau unterhalb des Mondes. Nach einer antiken Sage stellt dieses Sternbild den Löwen dar, der in der Gegend der Stadt Nemea sein Unwesen trieb. Er hauste in einer Höhle mit zwei Ausgängen und terrorisierte den ganzen Landstrich. Für den Helden Herkules war der Kampf mit dem nemäischen Löwen die erste seiner 12 Aufgaben und gleich eine besonders knifflige, denn die Raubkatze hatte ein besonderes Fell, das für Pfeile oder Speere undurchdringlich war. Herkules verrammelte einen Ausgang der Höhle, drang durch den anderen ein, stellte den Löwen und erwürgte ihn mit bloßen Händen. Der Held trug den Kadaver hinaus. Mit den messerscharfen Krallen des Untiers trennte Herkules das Fell vom Körper und nutzte fortan das gepanzerte Gewebe zum eigenen Schutz. Der himmlische Löwe besteht aus 2 Sterntrapezen. Ein großes stellt den Tierkörper dar, an den sich rechts oben ein kleines Trapez anschließt, der Kopf. In China sah man in Regulus und den Sternen oberhalb von ihm den gelben Drachen. Die Nebula, der zweithellste Stern und ganz am linken Ende, stellte den legendären gelben Herrscher dar. Herkules, der den nemäischen Löwen zur Strecke und damit an den Himmel brachte, funkelt auch am Firmament. Er zeigt sich ab etwa 23 Uhr im Nordosten und folgt dann dem Löwen in einigem Abstand über den Himmel.
Wird der Journalismus der Wissenschaft in der Corona-Krise gerecht? Darum geht es gleich bei Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.